erfrischend anders. Kennst du das? Wenn du irgendwo hinkommst und hast so Erwartungen und ja, musst mal durchatmen und denkst so, ja, ich weiß ja schon, was kommt. Und dann auf einmal wird es anders. So erfrischend, neu und anders. Ich hatte vor zwei Wochen ungefähr so ein Erlebnis. Wir haben dieses Jahr feiern wir ökumenisches Fest Kirche am Markt. Im September feiern wir das auf dem Marktplatz. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Und es gibt dann so diverse Vorbereitungstreffen. Und es gab eben ein Treffen, wo wir uns mit den Geistlichen der vier Gemeinden sozusagen zusammensetzen, um den Gottesdienst zu bedenken. Welches Thema, welche Abläufe können wir machen und so weiter. Und naja, also ich bin gern mit meinen Kollegen zusammen, aber es war schon im Vorfeld klar, der orthodoxe Pater kann nicht dabei sein, der hat eine Beerdigung weiter weg. Der katholische Kollege sagte schon, oh, er hat nur wenig Zeit, das ist nur eine halbe Stunde. Und dann, ja, da dachte ich, ich weiß, auf was es hinausläuft. Wir werden ein Treffen machen, wir werden uns irgendeinen alten Ablaufplan in die Hand nehmen, den wir vor 10 Jahren schon mal hatten. Und dann wird sich an diesem Konstrukt nicht so wirklich viel ändern. Und dann war es erfrischend anders, weil auf einmal jemand in diesen kleinen Raum reinkam, die Chorleiterin der katholischen Gemeinde, die in diesem Jahr den gemeinsamen ökumenischen Projektchor übernimmt. Und stellte sich vor, begrüßte sich, war gleich angeregt mit dabei und fing dann auf einmal an, auch thematisch sich richtig einzuklinken und mitzureden und welches Thema man machen könnte und wo man aufpassen müsste. Und es war so erfrischend anders. Da war eine junge Person, die irgendwie so viel Energie hatte und den ganzen Laden mal auseinandergenommen hat. Richtig gut. Es stellte sich dann heraus, dass sie mich sogar erkannte. Wir haben danach noch eine Stunde oder so uns unterhalten, als das Treffen schon längst fertig war, weil sie Lieder kannte, die wir gerne hier singen und sie auch mich kannte. Und es stellte sich heraus, sie kommt aus Gießen, war da in der Baptistengemeinde. Ihr Papa war mein Kunstlehrer früher gewesen und so weiter und so fort. Es war auf jeden Fall ein sehr erfrischendes Erlebnis, was mich echt überrascht hat. Und ich mache an dieser Stelle nochmal Werbung, also wenn ihr Lust auf Singen habt, ich glaube dieser Projektchor, im Newsletter standen ja die Termine drin, wann die Proben stattfinden, dieser Projektchor, der würde richtig Spaß machen, glaube ich. Also seid da ruhig dabei und erlebt da auch mal was Erfrischendes, anderes. Erfrischend anders, manchmal ist das neue Jahr einfach schon anders genug. Wenn man neu irgendwo dazukommt oder da kommt eine neue Person in so eine Gruppe rein, das reicht ja manchmal schon an Erfrischung, die da ist. Ich weiß noch, vor 3 Jahren, da hat die Gemeindeleitung entschieden zu sagen, ihr als Pastoren nehmt 50% eurer Arbeitszeit und geht zu den Menschen. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und dann bin ich in die Stadt gegangen und habe mich zu den Kaffeeleuten gesetzt und beim Feierabendmarkt mittwochs war ich immer dabei und stand mit irgendjemand am Stehtisch und ich habe neue Leute kennengelernt und was, du bist Pastor und auf einmal bist du mittendrin im Gespräch und es entsteht so eine Dynamik. Erfrischend. Es war für mich total erfrischend, dass ich auf einmal erzählen konnte davon, von meinem Glauben und alles fanden es interessant. Ich hatte das Gefühl, ich war der Neue und ich habe so Frische reingebracht. Das war ein gutes Gefühl. Jetzt bin ich schon 3 Jahre unterwegs und du merkst dann irgendwann auch so, ja, das ist jetzt nicht mehr ganz so frisch. Die kennen mich jetzt alle schon. Die wissen schon, dass ich Pastor bin. So dieses erste, oh, erzähl doch mal, was ist dir wichtig und ich erzähl dir meine Erfahrungen mit Kirche und wir reden mal drüber, um was es wirklich geht. Und das findet so jetzt auch nicht mehr einfach so statt. Das haben wir ja schon mal besprochen. Dann ist ja jetzt auch wieder gut. Da können wir jetzt wieder über die politische Großlage uns unterhalten oder über das Wetter oder über Fußball oder die ganzen anderen Sachen, die so nebenbei laufen, über die ich mich auch gerne unterhalte. Aber wo ist die Frische hin? Vielleicht ging es der Person, um die es heute in dieser biblischen Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, auch so, dass da was Frisches war, dass da so eine Dynamik war und so eine Hoffnung war und auf einmal über die Jahre, über die Zeit ist das Ganze ein bisschen, oh, wie soll ich sagen, fad geworden. Da fehlt das Gewürz, da fehlt die Frische, da fehlt vielleicht auch die Erwartung. Da ist nicht mehr viel Neues drin. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus Johannes Evangelium Kapitel 5 und ich lese euch mal die Verse 1 bis 13 vor. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? fragte er ihn. Der Kranke antwortete: Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn sich das Wasser bewegt. Und wenn ich es alleine versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht. Heute ist Sabbat. Da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Er entgegnete: Der, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Und wer ist dieser Mann? Fragten sie. Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. So erfrischend anders klingt die Geschichte erstmal gar nicht, wenn man die hört. Und ich befürchte, es sitzen viele Leute hier unter uns, die diese Geschichte schon dutzende Male gelesen oder gehört haben. Und man weiß, was da passiert, man weiß, wie das abläuft. Und trotzdem glaube ich, dass in dieser Geschichte etwas erfrischend anderes drinsteckt. Eine Botschaft, die vielleicht sogar für uns heute wieder ganz spannend wird. Denn in meinen all den Gesprächen, die ich so habe, begegnet mir doch eins immer wieder. Ja, der christliche Glaube, Kirche, die Christen an sich, das erfrischt mich jetzt nicht wirklich. Das reißt mich jetzt nicht wirklich vom Hocker. Und ich merke immer wieder, es gibt so viele Menschen, die unseren christlichen Glauben, die Christen, mit dem Christus verwechseln. Und ich glaube, Jesus ist viel mehr als das, was die Leute sehen, wenn sie uns unsere Organisationen und manchmal auch unser Leben angucken. Da ist so viel mehr drin, so viel Erfrischendes. Und darauf würde ich gerne mal ein bisschen mit euch gucken. Mein erster Punkt, den ich euch mitgebracht habe, er heißt Haus der Gnade, Bethesda. Bethesda ist ein hebräisches Wort, eine Zusammensetzung aus zwei hebräischen Worten, Bet, Haus, und Chesed, Gnade. Das Haus der Gnade, also dieser Ort, an dem sich diese kranken Menschen befinden, diese leidenden Menschen, war im Sprachgebrauch, trug den Namen Haus der Gnade. Und es stellte sich heraus, irgendwann, das ist noch gar nicht so lange her, viele, viele Jahrhunderte dachte man, das könnte einfach nur ein ausgedachter Ort gewesen sein, wo, ja, passt ja ganz gut, Haus der Gnade, und dann kommt Jesus und heilt und zeigt dann neue Gnade und so weiter und so fort. Aber irgendwann hat man bei Ausgrabungen entdeckt, dass es in der Nähe des Schaftors in Jerusalem tatsächlich eine Zisterne gibt mit verschiedenen Becken, mit Säulen. Genau wie es hier in diesem Text beschrieben steht. Sodass man davon ausgeht, das ist ein historischer Ort, den es wirklich gab, der wirklich da ist. Und weil diese Erzählung dieser Geschichte so detailliert ist mit diesem Mann und 38 Jahren, also ganz ehrlich, wenn es eine gute biblische Geschichte gewesen wäre, ein guter Geschichtenerzähler, der hätte gesagt 40 Jahre, oder? 40 Jahre und dann ist die Wüstenzeit beendet und man zieht ins verheißene Land ein. 38, wer kann sich sowas ausdenken? Macht doch keinen Sinn. Also viele, viele auch historische Bibelausleger gehen mittlerweile davon aus, dass das wirklich eine Geschichte ist, die tatsächlich passiert ist und sich so ereignet hat, weil die Details, die da erzählt werden, so sind, dass man sagt, das denkt man sich eigentlich in der griechischen Legendenerzählung nicht wirklich aus, dann müsste das anders klingen. Vielleicht wurde in vorheriger Zeit diese Becken nicht für Kranke gebaut, sehr wahrscheinlich sogar, sondern in der Nähe des Schaftors könnte dafür eine Erklärung sein, dass die Lämmer, die für den Tempel, für den Opferdienst zum Tempel durch dieses Tor von Bethlehem hochgeführt wurden, sozusagen, dass die in diesen Becken bei dieser Zisterne gereinigt wurden, bevor sie zum Tempel gebracht wurden. Und dadurch diese Becken da waren und diese Wasserstellen, wo sich dann vielleicht die Kranken sammelten. Aber warum? War das ein guter Ort? War das besonders frisches Trinkwasser? Keine Ahnung, bezweifle ich. Nein, man geht tatsächlich davon aus, dass sich an diesem Ort höchstwahrscheinlich mal eine Heilung ereignet hat. Dass an diesem Ort ein Mensch gesund wurde. Und man glaubte, in der anderen Bibelstelle, im Lukas-Evangelium wird so beschrieben, dass das Wasser sich bewegt, weil ein Engel Gottes in dieses Wasser kommt und dieses Wasser in Bewegung bringt und dann der Erste, der in dieses Wasser hineinsteigt, gesund wird. Keine Ahnung, ob das wirklich so war. Es gibt dann verschiedenste Erklärungen, wo man sagt, naja, vielleicht war das so eine unterirdische Luftquelle oder irgendwas und die Becken, die übereinander waren, dann hat es halt mal ab und zu geblubbert und dann dachte man, irgendeine Erklärung zu finden, warum da mal einer heil geworden ist, das wird die Erklärung dafür sein. Passt ein bisschen in jüdische Geschichtserzählungen aus dem ersten Jahrhundert, dass das wirklich so ein Volksglaube war. Ob es wirklich so war, ob Gott da einen Engel abgestellt hat, der sagte, ab und zu schenke ich ein bisschen Gnade. Ab und zu bin ich hier in diesem Wasser präsent und der als erstes kommt, der hat gewonnen. Ich weiß es nicht. Klingt nicht nach dem Gott, den wir in der Bibel lesen, ehrlich gesagt, dass es so eine Willkür ist. Gott hat doch eher den Menschen im Blick, oder? Und nicht so allgemein. Und trotzdem ist dieser Glaube da. Vielleicht war das erfrischend neu für diesen gelähmten Mann. Wir haben keinen Namen von ihm. Wir wissen nicht, wer es war. Wir kennen seine Vorgeschichte nicht. Wir wissen nicht, ob es einen Vorfall gab, dass er vor 38 Jahren gelähmt wurde oder ob er schon jetzt 38 Jahre alt war und halt einfach von Geburt an gelähmt war. Aber wahrscheinlich gab es irgendwann in seinem Leben dieser Punkt, wo er dachte, Mensch, da ist dieses Wasser, da ist diese Frische und wenn ich es schaffe, da reinzukommen, da setze ich meine Hoffnung drauf. Aber jetzt, über die Jahre, ist diese Hoffnung scheinbar weg. Diese Hoffnung war nicht mehr da. Das war für ihn kein Ort, an dem Heilung für ihn funktioniert. Für andere vielleicht. Bevorzugt für die Starken und die Schnellen. Vielleicht wäre er schon längst wieder weg gewesen von diesem Ort, wenn er laufen könnte. Wenn es eine andere Option für ihn gegeben hätte, sich woanders niederzulassen und nicht an diesem Platz, wo alle vielleicht jammern und stöhnen und gebeutelt sind. Aber die Sozialsysteme zur damaligen Zeit waren jetzt auch nicht so ausgebaut, dass man sich die Seniorenresidenz hätte aussuchen dürfen oder das Pflegeheim, wo ich hingehe. Und das war der Ort, wo man dann halt einfach zusammen war mit all den anderen, die das Leben teilten. Und er war da. An diesem Ort der Gnade. Ich weiß nicht, wie du Gnade erlebst. Ich weiß nicht, was Gnade für dich bedeutet. Ich weiß nicht, ob du Gnade als etwas erfrischend Neues, als erfrischend anderes wahrnimmst. Oder ob Gnade, hast schon zu viel von Gnade gehört vielleicht in deinem Leben und sitzt trotzdem noch fest an deiner Stelle. Wir sitzen hier jeden Sonntag vorm Kreuz und sehen, und das ist der Ort, an dem die Gnade für die Menschheit stattgefunden hat, an dem Jesus Christus sein Leben für uns gegeben hat, damit wir frei sind. Und wir sitzen da und nicken und sagen, ja. Und innerlich spürst du aber vielleicht was, du sagst, oh, da, wo ist die Frische hin? Wo ist dieses Erleben in meinem Leben hin? Wo ist diese Dynamik hin? Wo ist diese Befreiung, wenn ich meine Sorgen und meine Ängste mich zerfressen? Wo ist diese Befreiung, wenn ich auf meinen Körper gucke, der nicht das macht, was ich gerne hätte, der eingeschränkt ist, der mich vielleicht sogar fesselt? Wo ist diese Gnade in all diesen Punkten? Und ich möchte dir an dieser Stelle sagen, es ist okay, wir müssen hier im Gottesdienst nicht so tun, als wäre immer alles gut in unserem Leben. Als würden wir alles hinkriegen, nur weil wir in den Gottesdienst gehen. Es geht mir genauso. Es gibt die Punkte, wo es mir einfach auf den Keks geht, um es mal ehrlich zu sagen. Und deswegen ist es umso wichtiger, glaube ich, dass wir wieder neu über das Haus der Gnade reden oder was diese Gnade ausmacht und wie diese Gnade wieder ganz erfrischend vielleicht in unser Leben hineinkommen kann. Und deswegen die nächsten Punkte, die ich mitgebracht habe, vielleicht dieses Bild von Gnade nochmal neu in den Blick zu bekommen. Denn das, was Jesus hier tut, ist für seine Zeit eine echte Revolution in Bezug auf Gnade gewesen. Der nächste Punkt, den ich euch mitgebracht habe, er heißt, Jesus sieht. Jesus sieht. Das Spannende ist ja, in dieser Geschichte ist Gnade etwas, was sich ereignet und ich muss hingehen. Ich muss da sein, ich muss liefern. Und das ist ja auch ein Stück weit das, was Gott den Menschen, dem Volk Israel gegeben hat. Er hat gesagt, haltet euch an meine Gebote. Zeigt eure Treue zu mir, indem ihr eure Leistung bringt, die vorgegeben ist. Mal ganz abgesehen davon, dass das gute Dinge sind. Wenn du danach lebst, dann tut es dir gut. Ja. Und trotzdem war klar, halte dich daran, dann darfst du dich mir nähern. Und dann musst du in Anführungszeichen noch einen Sündenbock finden, auf den wir die Sünden laden, die du nicht einfach abwaschen kannst. Und dann bin ich gnädig zu dir, weil ich davon absehe. Weil ich es nicht auf dich gebe. Aber du musst etwas tun. Du musst in Vorlage gehen. Du musst was leisten. Du musst kommen. Und dann kannst du Gnade erleben. Und hier passiert was völlig anderes. Dieser Mann, der kommt nicht. Es gibt auch die anderen Geschichten in den Evangelien, wo einer auf dem Boden sitzt, der hört, da kommt Jesus. Und ich habe schon viel von diesem Jesus gehört. Und jetzt rufe ich, Meister, komm zu mir. Rabbi, ich will auch. Der weiß nicht, wer Jesus ist. Das wird relativ deutlich in diesem Bibeltext. Dieser Mann hat keine Ahnung, wer da gerade zu ihm kommt. Aber Jesus kommt zu ihm. Jesus geht zu ihm hin. Jesus sieht ihn. Und sehen bedeutet nicht, oh, einer von vielen Kranken, sondern das Wort, was hier auch steht, mit sehen und erkennen. Es hat ihm nicht irgendjemand erzählt, oh ja, so, wir machen mal eine Rundreise, lieber Jesus, komm, ich stell dir mal die ganzen Kranken vor, die hier liegen, und der ist schon seit 38 Jahren hier, dem geht's nicht so gut. Nein, Jesus braucht diese Erklärung überhaupt nicht. Er sieht diesen Mann. Es gibt diesen schönen alttestamentlichen Bibelvers, wir sehen nur, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und Jesus sieht tiefer. Er sieht diesen Menschen als Menschen. Wahrscheinlich sieht er seine Vorgeschichte. Wahrscheinlich sieht er seine Erwartungen, seine Hoffnungen, seine Enttäuschungen, seine Fragen. Und er erkennt ihn im besten Sinne des Wortes. Er erkennt ihn und er geht zu ihm hin. Nicht wir gehen in Vorleistung, sondern Gott geht in Vorleistung. Das bedeutet Gnade. Das ist das Revolutionäre an Gnade. Nicht wir haben etwas getan, weshalb wir ein Recht darauf haben, dass der Sohn Gottes zu uns kommt. Sondern er kommt einfach so zu uns. Weil er uns sieht. Weil er uns erkennt. Weil er wahrnimmt, wie es uns geht. Und er tritt in Vorleistung. Und dann stellt er ihm die Frage. Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Und eigentlich würde man erwarten, der Mann sagt, ja, natürlich. Was meinst du, warum ich hier sitze? Ist doch logisch, oder? Und der Mann fängt an zu erzählen. Ach ja, weißt du, das ist alles nicht so einfach. Immer wenn sich das Wasser bewegt, ist irgendein anderer schneller als ich. Guter Mann, das war nicht die Frage. Hast du nicht zugehört? Willst du gesund werden? Und was macht dieser Mann? Er blickt aufs Problem. Er sieht nicht das, was da ist, sondern er sieht das Problem. Er sieht nicht, wer vor ihm steht. Er sieht das, was er nicht hinkriegt. Und nicht das, was Jesus hinkriegt. Ich war vor einigen Jahren, wir waren früher als Pastoren immer einmal im Jahr auf St. Krishona, auf der Ausbildungsstätte unseres Werkes, mit allen Pastoren, die zu unserem großen internationalen Werk damals noch gehörten, also die deutschen Pastoren und die Schweizer und ein paar Italiener sind dabei und Franzosen und manchmal waren noch welche aus Südafrika da und so weiter und so fort. Und wir haben da eine gute Zeit gehabt und vor, ich glaube 2017 war Pete Scazzero, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ein großer Pastor aus den USA, der sich so vor allen Dingen über dieses geistlich-emotionale Spiritualität seinen Schwerpunkt hat. Und der war als Referent da und hat Vorträge gehalten, viele Bücher geschrieben, echt gute Sachen. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich dazu kam. Jedenfalls wurde ich im Vorfeld angefragt, ob ich mit zwei anderen, die bei dieser Konferenz teilnehmen, diese drei Vorträge von diesem Pete Scazzero mit dem Direktor sozusagen in einem Gespräch reflektieren könnte. Keine Ahnung, ich habe dann zugesagt, dachte, vielleicht ist das mein großer Durchbruch. Und tatsächlich, nach dem ersten Vortrag, da hatte dieser Pete Scazzero ein Bild gezeigt. Ich habe es gestern Abend stundenlang gesucht, aber auch die KI konnte mir nicht weiterhelfen. Ich habe es nicht gefunden, ich weiß nicht, was das für ein Bild war, ich hätte es euch gerne gezeigt. Ein Bild, ein relativ altes Bild mit einem Viehwagen voller Früchte und Getreide und Wein und so richtig guten Sachen. Und dann waren aber keine Ochsen vor dem Wagen, glaube ich, sondern es waren Menschen, die den Wagen so von unten stützten und den irgendwie unter der ganzen Last nach vorne versuchten zu schieben und zu halten. Und es ging um dieses Thema, wie gehen wir mit dieser Last um? Er ist zwar das Gute, aber wenn wir das tragen, dann ist das so viel Last. Und es war so dieses Thema. So, und dann wurde ich zu diesem Bild gefragt, was ich von diesem Bild halte und wie ich mit diesem, was ich dieses Bild sehe. Und Gott war in seiner Gnade mir echt nah und hat mir so einen Geistesgedanken geschenkt, die Perspektive zu verändern. Und ich habe gesagt, für mich ist gar nicht entscheidend, wie komme ich unter dem Wagen raus, sondern für mich ist die entscheidende Frage, wie komme ich auf den Wagen drauf? Weil da so viel Gutes war auf diesem Wagen, weil da so viele gute Dinge waren. Und irgendwie hat das getroffen. Das war so ein One-Hit-Wonder. Ja, also ich dachte so, da war ein Geistesblitz und alle fanden es total cool. Und das war allerdings der Einzige, der auf der Konferenz kam von mir. Insofern egal. Aber es ist mir in Erinnerung geblieben, weil es so ein Perspektivwechsel war. Ein Perspektivwechsel war, der irgendwie erfrischend war, der irgendwie gut war. Nicht immer nur das Problem zu sehen und zu fragen, wie kann ich mein Problem minimieren? Und wir leben in einer Zeit, wo dieses Thema Selbstoptimierung und Achtsamkeit, wichtige Dinge, aber es bezieht sich immer nur auf uns. Bei der Achtsamkeit geht es immer nur darum, wie tue ich mir Gutes? Der Rest, der da ist, der wird ganz oft ausgeblendet dabei. Und vielleicht ging es diesem Mann auch so. Er sagt, oh nein, ich will nicht jedem meine Geschichte erzählen. Nein, ich will keine falschen Erwartungen. Ich sage einfach, das ist das Problem. Aber es gab noch viel mehr. Es gab noch viel mehr, was Jesus diesem Mann anbieten wollte. Es gibt noch viel mehr zu entdecken, wenn ich eine andere Perspektive einnehme, wenn ich den Blick vom Problem mal wegkriege und die Möglichkeiten sehe, die da sind. Willst du gesund werden? Ich weiß nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn du diese Frage jetzt hörst, ob du die Frage ein bisschen angepasst, ein bisschen verändert in dein Leben hineingesprochen hörst. Was antwortest du? Erklärst du Jesus, warum es nicht möglich ist? Wir wissen alle, dass auch das Leben mit Jesus nicht das Wunschkonzert ist, was wir uns manchmal vorstellen. Und Gnade bedeutet mit Sicherheit nicht, ich bekomme das, was ich mir wünsche. Einfach so. Ich denke, das haben die meisten von uns schon festgestellt in unserem Leben. Aber ist das Grund dafür, zu sagen, Jesus, das ist meine Begrenzung. Das ist mein Handlungsspielraum, das ist mein Horizont. Und damit muss ich jetzt klarkommen. Schön, dass du ab und zu mal bei mir bist. Schön, dass du mich ermutigst. Schön, dass ich im Gottesdienst mal eine ermutigende Predigt höre, die mir dann irgendwie wieder gut tut und sagt, wir halten das irgendwie zusammen durch. Oder darf da noch ein bisschen mehr Frische reinkommen? Der nächste Gedanke heißt, Jesus spricht. Jesus sieht und Jesus spricht. Jesus sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Er hätte auch sagen können, setz in 6. Falsche Antwort, die du mir gegeben hast. Jetzt steh auf und geh. Aber das wollte er damit nicht sagen. Ne? Also das klingt so banal. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Jesus, hast du nicht zugehört? Der Mann hat dir gerade erklärt, warum er nicht gehen kann. Warum seine Möglichkeiten aufzustehen und zu gehen dahin, wo es für ihn gut wäre, warum es nicht funktioniert. Wieso reagierst du so darauf? Noch entscheidendere Frage wäre, warum steht der Mann auf? Warum lässt er sich wirklich darauf ein? Wenn er doch genau weiß, dass es nicht funktioniert. Wahrscheinlich hat er irgendwas gespürt. Das kann ja schon sein. Ne? Wahrscheinlich hat er auf einmal Gefühle in den Beinen gehabt oder was auch immer die Ursache war für sein Nicht-Aufstehen-Können. Ja? Gelähmt steht da. Also sein, dass er gemerkt hat, da verändert sich tatsächlich gerade etwas bei mir, weshalb ich diesen Mut zusammennehme und aufstehe. Aber auch da tut er es. Und das finde ich erstaunlich, weil das passt so gar nicht. Irgendwas, in dem Moment, wo Jesus etwas zu ihm sagt, verändert sich bei diesem Mann etwas. Von, hab genug Enttäuschungen erlebt in meinem Leben, lass mich einfach in Ruhe, zu, okay, auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt gleich wirklich auf die Schnauze falle, weil meine Beine mich nicht halten. Ich lasse mich darauf ein, aufzustehen und zu gehen. Spannend ist ja auch, dass Jesus nicht sagt, komm, ich bin bei dir, ich stütze dich, Ich weiß, wann das Wasser sich wieder bewegt. Beim nächsten Mal sind wir die Ersten. Jesus braucht kein Wasser. Jesus lässt das Wasser außen vor. Jesus macht das ohne Wasser. Und er fordert ihn heraus. Er fordert ihn heraus, aufzustehen. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch von Anselm Grün gelesen und der macht ja immer so schöne Übungen, wie man mit so einzelnen Worten umgehen kann. Und tatsächlich war es dieser Wortlaut aus dieser Stelle, der mich sehr angesprochen hat. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Etwas, wenn du in deiner Lebenssituation bist und das Gefühl für dich hoffnungslos ist und der Antrieb weg ist und du nicht weißt, wie du den Berg überwinden sollst, der vor dir liegt. Dir das von Jesus zusagen zu lassen. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Geh den Schritt, den du jetzt gehen kannst. Geh einfach das, was jetzt geht. Und vertrau darauf, dass Gott dir das schenkt, was du jetzt für diesen einen kleinen Schritt brauchst. Da ist noch nicht der Weg klar. Wie lang werde ich stehen können? Wie weit werde ich laufen können? Wird es so bleiben? Geht es wieder weg? All das weiß dieser Mann auch nicht. Er macht es einfach. Er steht einfach auf, nimmt seine Matte und geht. Gottes Gnade heißt nicht, dass wir auf einmal den Überblick über alles haben. Gnade bedeutet nicht, dass wir auf einmal alles kontrollieren. Das hätten wir gerne, diese Sicherheit zu haben, es passiert nichts. Wir nehmen unser Leben ohne Umwege, ohne Kurven und wir gehen einfach weiter. Sondern die Gnade bedeutet, jetzt in diesem Augenblick stehe ich auf, nehme meine Matte und gehe. Und ich weiß, durch das, was Jesus für mich gemacht hat, wird alles zu einem guten Ende kommen. Unabhängig davon, wie oft ich vielleicht noch zusammensacke. Unabhängig davon, wie oft ich mich wieder auf meine Matte draufsetzen muss, weil die Kraft dann wieder zu Ende ist. Jesus braucht kein Wasser. Jesus braucht kein Ritual. Spannenderweise, er braucht an dieser Stelle nicht mal eine Unterweisung. Verstehst du auch, was hier gerade passiert? Ich erkläre dir es nochmal ganz genau. Er braucht keine Vorleistung von dem Gelähmten. Tu das und dann wirst du gerettet werden. Hören wir an anderer Stelle in der Bibel auch. Ne? Mach das und dann wird, nein, Jesus spricht ihn an und sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und das Wunder passiert. Das Wunder passiert, dass dieser Mann einfach wieder gehen kann. Und er hat nach wie vor keine Ahnung, wer dieser Jesus ist, der vor ihm steht. Und er macht das trotzdem. Das sprengt manchmal mein Denken über Gott. Vielleicht auch unser Denken manchmal, wie wir meinen, dass wir so mit unseren Mitmenschen umgehen und um was es geht oder wann Gott bei wem was tut. Ich glaube, da ist Gott so viel größer als das, was wir in unsere, ich sage jetzt mal, Wasserbecken packen. Weil das, was hier beschrieben steht mit diesem Bethesda-Halle, das ist doch genau das, was wir ganz oft daraus machen, aus dem, was wir von Gott erkannt haben. Da, wo Gott uns persönlich begegnet ist, da, wo wir etwas erlebt haben, was gespürt haben, was verstanden haben, da fangen wir an, eine Regel draus zu machen. Und meinen, bei den anderen müsste es genauso sein. Vielleicht ist tatsächlich mal jemand gesund geworden, weil er in dieses Wasser reingestiegen ist. Und auf einmal war es so, und immer wenn das Wasser sich bewegt, dann wird jemand gesund werden. Und nur dann, wenn du der Schnellste bist. Keine Ahnung, ob es dann nochmal vorkam oder ob das dann halt einfach nur so diese Legende war, die über allem schwebte. Bei Jesus ist es anders. Er sagt, die Gnade ist nicht nur mal hier irgendwo zu finden und dann musst du zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Die Gnade Gottes kommt zu dir. Sie ist permanent da. Sie streckt dir die Hand aus. Ohne Vorleistung. Bedingungslose Gnade. Und das führt mich zu meinem vierten und letzten Gedanken. Zur Lebensquelle. Ich dachte, Quelle, das passt ganz gut. Quelle des Lebens, weil ja da diese Wasserbecken waren. Aber es ist eigentlich die Frage, wer ist dieser Mann? Also die die jüdischen Gelehrten, die hier beschrieben werden, die haben schon festgestellt, dass in dieser Aktion, die da gelaufen ist, dass das nicht regelkonform war. Dass da irgendjemand den Rahmen gesprengt hat. Das hat nicht ins Bild gepasst. Dass da einer mit seiner Matte am Sabbat rumrennt. Das ist Arbeit. Matte tragen. Sabbat ist aber der Ruhetag. Durfte man nicht. Durftest nicht irgendwelches Zeug durch die Gegend schleppen am Sabbat. Dieser Mann hat aber was erlebt und hat gemerkt, okay, hier hat jemand die Grenze gesprengt. Hier war was so erfrischend anders, dass es mir eigentlich gerade mal egal ist, was die mir sagen, weil ich kann laufen. Ist es nicht viel größer? Und dann fragen die ihn, ja, wer hat das zu dir gesagt, dass du das machen sollst? Ich hab keine Ahnung. Ich mache es einfach. Ich habe keine Ahnung. Also dieser Mann war definitiv kein Jesus-Groupie. Er ist dann später doch im Tempel, spannenderweise. Vielleicht war da doch was in ihm, wo du gemerkt hast, durch dieses Erlebnis führt sie ihn dahin, in den Tempel zu gehen. Vielleicht, was ja auch manchmal vorkommt, musste er auch im Tempel von den Priestern beglaubigen lassen, sozusagen, dass er jetzt gesund war, dass er geheilt war. Das kann auch sein, dass das ein Grund war, weshalb er sich da auf den Weg in den Tempel gemacht hat. Auf jeden Fall ist er da und er begegnet Jesus im Tempel wieder. Und sie kommen ins Gespräch miteinander. Und dann sagt Jesus was ganz Spannendes. Er sagt zu ihm, sündige jetzt nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres widerfährt. So, jetzt kann man natürlich auf diese, was meint Jesus? Hat Jesus mehr gesehen? Gab's da doch irgendwas in dem Leben des Gelähmten, was der Auslöser dafür war, dass er diese Krankheit in sich trug? Eigentlich passt das nicht, passt doch nicht ins Johannesevangelium. An anderer Stelle wird das nochmal betont, wo die Jünger das fragen, wer ist jetzt schuld, die Eltern oder er, dass er die Krankheit hat? Und Jesus sagt, weder noch. Ich glaube, es geht in dieser Geschichte nicht darum zu sagen, oh, da gab es irgendeine Schuld im Leben, da gab es eine Sünde im Leben, die dazu geführt hat, dass der Mann krank war. Ich glaube, es geht um was ganz anderes. Ich glaube, Jesus will ihm klar machen, guck mal, Gott ist zu dir gekommen in diesem Augenblick, ganz nah. Er hat dich gesehen. Er hat dich angesprochen. Und mit seinem Wort ist Wirklichkeit entstanden in deinem Leben. Das ist die Gnade Gottes. Und ich glaube, er will ihm sagen, jetzt bleib dran. Jetzt lauf nicht wieder weg. Bleib in dieser Begegnung. Bleib in dieser Beziehung, bleib bei Gott dran und lass das andere in deinem Leben nicht wieder wichtiger werden. Verlier ja diese Spritzigkeit, die Gott dir geschenkt hat, diese erste Liebe, wie wir es an anderer Stelle im Neuen Testament lesen. Verlier sie nicht wieder, diese Leidenschaft, diese Sehnsucht nach Gott, sondern bleib dran. Damit dir nichts Schlimmeres passiert im Sinne von einer Ewigkeitsperspektive. Damit du irgendwann ganz nah bei ihm sein darfst. Damit du in seiner Ewigkeit, in seiner Herrlichkeit bei ihm sein darfst. Und dann wird es noch viel, viel besser werden. Bleib dran, sieh zu, dass diese Trennung zwischen dir und Gott nicht wieder in dein Leben kommt. Gnade. Ich habe mich gefragt im Vorfeld, was ist Gnade? Wir haben schon darüber gesprochen, zu sagen, Gnade bedeutet wahrscheinlich nicht, ich bekomme das, was ich gerne möchte. So wie es gerade da ist. Gnade bedeutet wohl auch nicht, ich bekomme das, was ich verdiene. Das wäre ja Gerechtigkeit. Gerechtigkeit und Gnade sind ja immer so ein bisschen zwei Seiten. Was bedeutet Gnade? Ich glaube, bei Gnade geht es viel weniger um das Bekommen. Also das, was ich ablegen darf. Also das, was ich loslassen darf. Ich habe festgestellt, dieser Gedanke, dass Gnade befreit, ist für mich viel größer. Der ist für mich viel weiter als dieses, ich bekomme etwas. Ja, ich bekomme auch das ewige Leben geschenkt. Ich kann es auch anders sehen. Gnade befreit dich zum ewigen Leben. Gnade befreit dich für die Ewigkeit. Gnade befreit dich in diesem Leben heute schon mit dieser Liebe, mit dieser Hoffnung, mit diesem Frieden Gottes in deinem Herzen zu leben, auch wenn die Umstände noch nicht alle geregelt kontrollierbar und gut sind. Was ist dein Haus der Gnade? Wie sieht dein Haus der Gnade aus? Ich könnte die Frage auch anders stellen. Wer ist Jesus für dich? Das ist die entscheidende Frage in dieser Geschichte. Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage, wenn wir über das Thema reden. Ist da was Erfrischendes in deinem Leben? Und ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das, dass wir nach draußen gehen, dass wir in dieser Gesellschaft unterwegs sind und dass die Menschen uns begegnen und sagen, bei dir ist was, das ist so erfrischend anders. Bei dir sehe ich was, bei dir spüre ich was. Das ist so anders. Da ist nicht dieses Depressive und wir drehen uns die ganze Zeit nur um die Schwierigkeiten und tauschen uns aus, was alles schlecht läuft und schieben die Schuld auf irgendwelche Leute, die Entscheidungen getroffen haben, sondern da ist was anderes. Da ist Leben. Da ist Hoffnung. Da ist Freude. Und zwar nicht geheuchelt, nicht irgendwie aufgesetzt, weil bei uns Christen ja alles super laufen muss, sondern da ist so eine Authentizität, so was Echtes. Das wünsche ich mir. Und ich glaube, es funktioniert nicht, wenn wir einfach nur uns an diese, ja, wie soll ich jetzt mal sagen, an diese Formen halten. Dann ist es eher wie diese Halle mit dem Wasser, mit dem Becken. Und wir sitzen alle da und wir haben noch Hoffnung, da passiert schon noch was. Aber ganz ehrlich, je länger die Leute bei uns hocken, je länger die Leute mit uns unterwegs sind, desto mehr merken sie, ja, das klingt ja erstmal gut und ich habe da eine Sehnsucht danach. Aber ganz ehrlich, wo ist das bei dir? Und ich will euch an der Stelle keinen Druck machen. Ich kann das ja selber nicht. Ich kann das nicht produzieren. Ja, das ist etwas, das liegt nicht in meinem Potenzial zu sagen, jetzt drücke ich meinen Schalter für die nächste Woche und jetzt bin ich gut drauf und jetzt ist der Geist Gottes in mir und jetzt fließt es nur so durch mich durch. Es wird nicht funktionieren. Aber genau das ist Gnade. Genau das ist Gnade. Dass Gott dich befreit. Dass er ganz nah kommt zu dir, ohne dass du in Vorleistung gehen musst. Dass er dich sieht. Ich habe es im Ritual vorhin gesprochen, dich sieht und dich liebt. Dich kennt, dich sieht und dich liebt. Dass er spricht. Hey, und das ist die Geschichte, die geht von vorne bis hinten durch die Bibel durch. Wenn Jesus spricht, dann entsteht Wirklichkeit. Dann werden Grenzen aus den Angeln gehoben. Dann passiert etwas, was so viel größer ist. Das ist seine Schöpferkraft, das ist seine Auferstehungskraft. Und er redet mit uns. Und wenn ich dir eine Sache mitgeben möchte heute Morgen, wie du die Frische behältst, dann die sozusagen, bleib im Gespräch mit ihm. Rede mit ihm. Vielleicht ist es manchmal auch dieses Gerede von Jesus, das ist mir zu viel, ich krieg's nicht hin. Wir sehen in dieser Geschichte, Jesus hat kein Problem damit. Er tadelt diesen Mann nicht. Aber erzähl nicht nur von deinen Problemen, sondern hör zu, was er sagt. Und dann steh auf, nimm deine Matte und geh. Und wenn es nur dieser eine Schritt ist. Die Kirche in unserer Gesellschaft wird in den nächsten Jahrzehnten spätestens nicht mehr dieses Gewicht haben, wie sie jetzt noch hat. Und es ist schon weniger geworden. Kirchen werden mehr und mehr verschwinden. Auch Formen von Gottesdiensten werden sich verändern und kleiner werden. Und ich sage das nicht, um Angst zu machen. Ganz im Gegenteil. Ich sage das, um herauszufordern und zu motivieren. Wieder neu zu entdecken, was erfrischend anders bei Jesus ist. Was über religiöse Formen hinausgeht, sondern persönlicher Glaube ist, der uns lebendig macht. Und er hat es uns anvertraut. Er hat gesagt, ihr seid meine Kirche. Ich gebe euch diesen Schatz. Geht mit ihm um. Bewahrt ihn. Tragt ihn weiter. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, mit uns miteinander zu erleben, wie er spricht und wie Wirklichkeit entsteht. Und wie das Haus der Gnade ganz neu errichtet wird. In unserem Miteinander und durch uns auch in dieser Welt. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du nicht nur in Jerusalem warst, sondern dass du mit deinem Heiligen Geist hier mitten unter uns bist. Dass du uns immer noch genauso siehst, wie du diesen Mann damals gesehen hast. Dass deine Gnade nicht etwas ist, was zu einer bestimmten Zeit irgendwo aufpoppt und wir gucken müssen, dass wir alles richtig gemacht haben, um da zu sein, sondern dass du permanent da bist, in jedem Augenblick, und wir uns in jeder Situation zu dir wenden dürfen, die Hände aufhalten dürfen, dich einladen dürfen, in unser Leben hineinzukommen, in den schönen Momenten, aber auch in den chaotischen. Und ich bitte dich jetzt, dass du in dieser Zeit, wo wir dir die Ehre geben wollen mit Liedern, dass es nicht nur ein Gesang ist, sondern dass wir unser Herz aufmachen dürfen, dass wir es dir hinhalten dürfen und dich bitten dürfen, dass du mit deinem Wort hineinsprichst, mit deinem wirklichkeitsschaffenden, Leben veränderten Wort. Amen. Ihr habt die Möglichkeit, euch auch in der Zeit jetzt persönlich segnen zu lassen. William und Ilse stehen hier vorne vorm Kreuz. Könnt ihr gerne hinkommen und euch ein ganz persönliches Gebet oder einfach einen Segen abholen.